Jesus, dein Name ist wunderschön. Dein Name ist unvergleichlich. Dein Name ist kraftvoll. Wir danken dir so sehr, Gott, dass du da bist. Und wir wollen beten für die Zeit jetzt der Predigt. Gott, ich bete, dass du redest zu uns. Und du bist ein Gott, der uns ganz persönlich begegnen möchte. Und so bete ich, Gott, dass unsere Herzen auf sind für das, was du uns heute Morgen sagen möchtest. Amen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen jetzt auch von mir. Ich freue mich riesig, dass ich heute da sein darf, dass ich bei euch sein darf. Es ist echt eine Ehre für mich. Karen und Michael haben mich eingeladen. Ich bin Rebecca Meinigheim. Ich bin verheiratet seit letztem Jahr und habe in den letzten Jahren Theologie studiert, habe letztes Jahr mein Master fertig gemacht und bin seit Oktober in Rot am See bei der Ecclesia als Vikarin angestellt. Ich mache da mein Vikariat für 2 Jahre. Genau, es ist echt eine Ehre für mich hier zu sein, freue mich ganz arg und ich darf euch ganz liebe Grüße ausrichten von Sam und Alicia Krauter und auch von unserer ganzen Gemeinde. Wir haben gerade parallel auch Gottesdienst bei uns in Rot am See. Ganz, ganz liebe Grüße an euch alle. Gerne. Ja, ich habe ein Thema mitgebracht, ihr könnt mal die, ach ist schon an, wunderbar. Genau, mein Thema heute heißt, du kannst Gott vertrauen, weil er wird sein Wort in Erfüllung bringen. Und für mich war, als ich in der Schule war, war eine ganz große Frage, Gott, was ist dein Wille für mich? Wo soll es für mich hingehen? Wo soll es für mich beruflich hingehen? Und man kennt es ja so ein bisschen, dass man manchmal die Leute so ganz gut in so verschiedene Schienen einteilen kann. Dass man so sagen kann, oh, das ist so ein richtiger, der kann richtig gut mit Menschen, das ist so ein richtiger Soziali, also so ein richtiger sozialer Beruf irgendwie, wird bestimmt mal ganz, ja, verallgemeinert irgendwie Krankenschwester, Lehrer, sowas in die Richtung. Oder es gibt die andere Schiene, so die Menschen, die gut mit Zahlen können, die mit Mathe können, die ein Interesse an Wirtschaft haben, das sind eher so die Wirtschaftler. Also so grob diese 2 Kategorien. Und ich stand da und gesagt, Gott, was ist dein Wille für mich? Und für mich war es aber nicht so eindeutig, in welche Richtung ich gehen soll. Weil ich war auf dem Wirtschaftsgymnasium und ich habe ein großes Interesse und ja einfach auch eine Begabung in Mathe und in Zahlen und dieses ganze Wirtschaftszeug hat mich mega interessiert und je komplizierter die Matheaufgaben waren, umso besser. Aber gleichzeitig hat in mir drin auch so richtig mein soziales Herz irgendwie, dieses, ich will was Gutes tun mit meinem Leben, ich will mit Menschen was machen. Und ich stand da und ich hatte gelernt irgendwie, Gott ist gut und Gott meint es auch gut mit mir, Gott hat einen Plan für mich, er wird mich führen und leiten. Und ich habe gefragt, Gott, was ist dein Wille? Und es kam aber irgendwie einfach kein Brief vom Himmel, der mir gesagt hat, was ich machen soll. Vielleicht habt ihr das auch schon in eurem Leben so erlebt, dieser Brief vom Himmel, den gibt's einfach nicht oder vielleicht einfach nur in seltenen Fällen. Und ich habe dann einfach angefangen, mich auf eigene Faust zu bewerben, habe mich beworben für ein duales Studium Richtung BWL. Ich habe mich dann für diese Schiene hier entschieden und habe mich beworben bei verschiedenen Firmen. So 3 Monate Studium, 3 Monate Arbeiten immer. Und ich habe mich beworben und dann ist was passiert, womit ich im Leben nicht gerechnet hätte. Und zwar habe ich von jeder Firma, wo ich mich beworben habe ich immer eine Absage gekriegt. Ich wurde eingeladen zu Vorstellungsgesprächen, ich wurde eingeladen zu so Eignungstests und solchen Sachen. Und immer hat es irgendwie auf den letzten Drücker hat es einfach nicht gereicht. Und ich habe überall eine Absage gekriegt. Und für mich war das damals richtig schlimm, weil ich hatte gute Noten so in meinem Zeugnis stehen. Und ich dachte, okay, wenn diese Voraussetzungen, die für diesen Beruf nötig sind, die bringe ich eigentlich mit. Dann habe ich gedacht, okay, wenn es nicht an meinen Noten liegt, dann muss es an mir liegen. Dann muss es an meiner Person liegen. Mit mir stimmt irgendwas nicht. Und dann habe ich mega angefangen, an mir selber zu zweifeln. War eine richtig schwierige Zeit für mich. Aber dann stand auch die Frage im Raum irgendwie, Gott, meinst du es eigentlich gut mit mir? Gott, meinst du es eigentlich gut? Wo bist du? Wo ist deine Leitung? Wo ist dein Wille für mich? Was soll das alles? Und vielleicht kennt ihr solche Fragen in eurem Leben. Ich glaube, dass wir immer wieder an solche Situationen kommen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt im gleichen Bereich wie ich. Aber ich glaube, es gibt immer wieder so Situationen in unserem Leben, so Weggabelungen, wo es darum geht, wo soll es hingehen mit meinem Leben? Wen soll ich heiraten? Was soll ich studieren? Wo soll ich arbeiten? In welchem Ort soll ich wohnen? Solche Themen. Oder auch als Gemeinde. Gott, was hast du mit uns als Gemeinde vor? Was ist dein Plan für uns? Welche Leute schickst du uns hier hin? Oder so Punkte in unserem Leben, die uns herausfordern, weil wir enttäuscht werden von Gott. Das sind so Fragen mit, Gott, wo bist du? Gott, meinst du es gut? So Themen wie, dass ich Partnerschaft mir wünsche und eine Familie wünsche, aber ich habe keinen Partner. Ein unerfüllter Kinderwunsch, der ganz, ganz schwer auf einem lasten kann. Finanzielle Probleme, Arbeitslosigkeit, Krankheit. Lauter so Themen, wo ich denke, da kommen solche Fragen auf und wir stellen diese Fragen an Gott und sagen, Gott, bist du gut? Siehst du mich überhaupt? Und wir stellen die Fragen und wir dürfen die auch stellen. Und wir wollen heute darüber sprechen, dass wir Gott in diesen ganzen Themen, in diesen ganzen Fragestellungen, dass wir ihm vertrauen können, weil er absolut vertrauenswürdig ist. Und ich bin zutiefst überzeugt davon, dass Gott es gut mit mir meint, dass Gott es gut mit dir meint und dass er uns ganz persönlich führen und leiten will. Und warum glaube ich das? Da will ich euch jetzt ein bisschen mit reinnehmen. Und im Alten Testament wird von einem jungen Mann berichtet, dessen Leben es echt in sich hatte. Und ich liebe die Geschichten im Alten Testament. Wir können so viel, finde ich, lernen von denen. Und den Mann, den wir uns heute angucken wollen, der war so ein richtiger Überflieger. Der hat einen richtig guten Start in sein Leben gehabt. Er war der zweitjüngste von 12 Brüdern. Er war der Liebling seines Vaters. Er hatte eine ganz besondere Stellung bei seinem Papa. Und er hatte Träume. Er hatte so prophetische Träume, in denen er gesehen hat, wie sich seine Brüder vor ihm verneigen, wie sich sein Vater vor ihm verneigt und wie er herrschen wird und wie er über anderen Leuten stehen wird. Und er hatte diese Träume, er war der Liebling und das hat er auch so ein bisschen großkotzig, sage ich mal, raushängen lassen und hat seinen Brüdern davon erzählt. So von wegen, er ist der Coolste, er ist der Beste und so weiter. Und bei seinen Brüdern kam das dann natürlich nicht so gut an. Die haben ihn tatsächlich nicht leiden können, die haben ihn gehasst und haben deswegen eine Intrige gegen ihn geplant und haben ihn verkauft nach Ägypten. Und ihr wisst jetzt sicherlich auch schon, von wem ich spreche, nämlich von Josef. Seine Brüder haben ihn verkauft in ein fremdes Land. Er war als Sklave in einem fremden Land. Und seine Lebenslinie ging krass nach unten. Von diesem Überflieger, von diesem Liebling, verkauft als Sklave in ein anderes Land. In Ägypten selber, er war bei Potiphar. Potiphar war ein Hofbeamter von Pharao, also war ein recht angesehener Mann. Und dieser Potiphar, der hat Gefallen gefunden an unserem Josef und hat gesehen, dass alles, was Josef so tut, dass ihm das gelingt und hat deswegen sein ganzes Hab und Gut, alles, was er besaß, in Josefs Hand gegeben, hat ihn eingesetzt als Verwalter darüber. Das heißt, so in unserer Lebenslinie von Josef ging der Weg wieder ein bisschen bergauf. Er war zwar noch in einem fremden Land, aber er hatte für seine Verhältnisse eine recht gute Position gekriegt. Aber dabei ist es nicht geblieben. Die Frau von Potiphar, die hat ein bisschen Auge auf Josef geworfen, da sah wohl auch recht gut aus, und hat versucht, ihn zu verführen. Und unser Josef war total anständig, er hat sich nicht drauf eingelassen, er hat sie abgewiesen, aber diese Frau hat gelogen und hat behauptet, dass er derjenige war, der sie verführen wollte. Und der Potiphar war natürlich stinksauer und hat Josef ins Gefängnis werfen lassen. Und dem Josef hat natürlich keiner geglaubt. Also ganz krasser Tiefpunkt im Leben von Josef. Er landet unschuldig im Gefängnis. Fremdes Land, gehasst von den Brüdern und jetzt unschuldig im Gefängnis. Wo ich so dachte, hey, ich glaube, noch tiefer kann er eigentlich nicht mehr fallen. Im Gefängnis ist es dann wieder so, dass der Gefängnisaufseher den Josef sieht und Josef hat Gunst in den Augen von diesem Gefängnisaufseher. Und Josef wird eingesetzt von dem Gefängnisaufseher über alle anderen Gefangenen. Also wieder ist es so, dass er in seiner blöden Situation, die er hat, dennoch irgendwie ja, Ansehen erlangt und es ein bisschen für ihn bergauf geht. Und dann gab es eine riesengroße Hoffnung für ihn. Zwei Angestellte von Pharao, der Mundschenk und der Bäcker, die so für dieses leibliche Wohl von dem Pharao zuständig sind, kommen ins Gefängnis, landen ins Gefängnis und haben beide einen Traum. Und Josef ist derjenige, der diesen Traum deuten kann. Und alles tritt so ein, wie Josef voraussagt. Der eine stirbt, wird ermordet. Der andere erhält seinen Job zurück beim Pharao. Und dieser Mundschenk, der zurückkommt zu Pharao, der hatte eigentlich vor, hatte Josef versprochen, hey, ich lege ein gutes Wort für dich ein beim Pharao. Ich werde von dir erzählen. Und was dann passiert, ist auch krass, weil dieser Hoffnungsschimmer für Josef, diese Hoffnung, an die er sich geklammert hat, die wird zunichte gemacht, indem ihn der Mundschenk einfach vergisst. Er wird im Gefängnis vergessen. Und er sitzt nochmal 2 Jahre lang im Gefängnis, unschuldig, alle Hoffnung einfach zerstört. Dann nach 2 Jahren hat der Pharao selber einen Traum und keiner von seinen Ratgebern kann diesen Traum deuten. Und dann fällt dieser Mundschenk ein, hey, im Gefängnis vor 2 Jahren, da war doch jemand. Da war doch dieser Josef. Er lässt Josef holen, Josef deutet den Traum vom Pharao und sagt, 7 richtig reiche Jahre voraus, richtig fette Jahre des Überflusses und mit guter Ernte und danach 7 Jahre der Hungersnot und des Mangels. Und der Pharao, der erkennt die Wahrheit und die Weisheit, die da drin stecken. Und das ist in unserer Lebenslinie von Josef richtig krass, ein richtig steiler Anstieg. Josef wird zum zweitwichtigsten Mann in Ägypten eingesetzt. Der Pharao setzt ihn als Verwalter über das ganze Land. Er ist nach dem Pharao der zweitwichtigste Mensch dort. Und der Pharao sagt, ich bin der Pharao, aber ohne dich soll kein Mensch in ganz Ägypten seine Hand oder seinen Fuß erheben. Richtig krass. Also wenn wir uns die Lebenslinie von Josef anschauen, würde man sagen, okay, jetzt ist er wieder ganz oben ankommen. Von ganz unten geht's richtig bergauf. Und dann, und das können wir uns leider nicht ganz im Detail anschauen heute, kann man aber nachlesen in 1. Mose, ist der absolute Höhepunkt von der Geschichte von Josef, ist, dass er sich mit seiner Familie versöhnt. Dass seine Familie nach Ägypten kommt, weil sie dort Getreide kaufen wollen. Und dort kommen die Brüder zusammen. Josef lässt die ganze Familie holen und es findet Versöhnung statt und die Familie bleibt am Leben. Die Familie bleibt erhalten. Das ist der absolute Höhepunkt der Geschichte. Und da sehen wir, Josef hat so einiges mitgemacht. Und wir können uns sicherlich auch vorstellen, dass diese Achterbahnfahrt, dieses Zickzack in seinem Leben nicht unbedingt leicht war. Aber die Geschichte hat für Josef ja irgendwie ein Happy End. Und wir haben uns jetzt Josef angeschaut als Lebensgeschichte. Aber Josefs Geschichte ist nur ein kleiner Teil, der eingebettet ist in einer viel größeren Geschichte. Wenn wir zurückgehen, Gott hat Abraham, das war der Urgroßvater von Josef, eine Verheißung gegeben. Und Gott hat zu diesem Abraham gesagt, ich will dich zu einer großen Nation machen. Und deine Nachkommen, die werden so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel. Diese Verheißung hat Abraham bekommen. Die ging über auf seinen Sohn Isaak. Die ging von Isaak über auf dessen Sohn Jakob, der Vater von Josef war. Und jetzt stehen wir da in dieser Geschichte. Und Josefs Geschichte, Josefs Leben ist ein Teil von dieser riesigen Verheißungsgeschichte, die Gott mit diesem Volk vorhatte, die Gott dadurch machen wollte. Und mit Josef ist Gott dabei, seine große Verheißung zu erfüllen, ein großes Volk zu gründen. Weil Josefs Familie, die waren 12 Brüder und die entwickelten sich dann in Ägypten zu einem riesigen Volk. Über 400 Jahre ging das. Und dann kam der Auszug aus Ägypten durch Mose, 40 Jahre in der Wüste. Und dann irgendwann der Einzug ins verheißene Land. Aber das ist eine riesige Geschichte und Josef ist ein Teil davon. Weil Gott denkt die große Linie. Und ich denke, wenn wir die Geschichte von Josef anschauen, dann finden wir ein paar Punkte, die mich faszinieren und von denen wir einfach richtig viel lernen können. Erstens, Du kannst Gott vertrauen. Er wird sein Wort in Erfüllung bringen, auch wenn du es noch nicht siehst. Wenn wir die Geschichte von Josef angucken, das sehen wir doch am Ende. Gott hat's gut gemacht. Gott hat's einfach gut gemacht. Gott hatte einen Plan. Er hat Josef geleitet und er hat's einfach gut gemacht. Und Josef erkennt es auch. Er sagt in 1. Mose 50, Vers 20, sagt er zu seinen Brüdern: Ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt. Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, um zu tun, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Das hat er am Ende erkannt, aber zwischendrin sah es ja überhaupt nicht so aus. Von den Brüdern gehasst und verkauft, dann unschuldig im Gefängnis, dann vergessen im Gefängnis. Und ich finde, man hat nicht das Gefühl, Gott hat alles in der Hand. Man hat eher das Gefühl, die Situation ist entglitten. Und dass Gott diese Verheißung mit Josef weiterführt, finde ich, war überhaupt nicht sichtbar. In diesem ganzen Zickzack, in dieser Achterbahn war es nicht ersichtlich. Und ganz ehrlich, wir reden hier nicht von ein paar Tagen oder von ein paar Monaten, sondern es war ein richtig, richtig langer Weg, den Josef hier gehen musste. Am Anfang unserer Geschichte ist er 17 und als er dann zum zweitwichtigsten Mann Ägyptens eingesetzt wird, ist er 30. Das heißt, es sind 13 Jahre, von denen wir hier sprechen. 13 lange Jahre, in denen Josef das erlebt hat und es nicht für ihn sichtbar war, dass Gott die Verheißung durch ihn weiterträgt. Und vielleicht kennt ihr solche Situationen auch aus eurem Leben, dass es Situationen gibt, wo man hinterher irgendwie erkennt, okay, Gott hat's doch in der Hand gehabt. Gott hat's doch irgendwie gut gemacht. Aber zwischendrin ist es richtig schwierig, daran festzuhalten und zu vertrauen. Und ich glaube, dass wir als Jesus-Nachfolger, als Christen, dass wir lernen müssen, Gott in diesem Zwischendrin, Gott in diesem Zickzack des Lebens zu vertrauen. Weil Gott eben das ganze Bild kennt und das ganze Bild hat. In 2. Korinther 5, Vers 7 steht: Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir wandeln nicht in dem, was wir sehen, sondern wir wandeln im Glauben. Und ich finde total faszinierend, wenn ich die Josef-Geschichte mit durchlese, im 1. Mose, da kommt ganz oft, steht drin: Der Herr aber war mit Josef. Er war ein Mann, dem alles gelang. Gott wandte sich Josef in Treue zu. Alles, was Josef tat, ließ der Herr gelingen. Gott war mit Josef in dieser ganzen Zeit. Gott war mittendrin. Gott hat es komplett in der Hand gehabt. Und wir erkennen Gottes Handschrift da drin. Und was ich mir wünsche, ist, dass wir auch in unserem Zickzack des Lebens, dass wir sagen können: Der Herr aber ist mit mir. Der Herr aber ist mit mir. Zweitens, du kannst Gott vertrauen, er wird sein Wort in Erfüllung bringen, auch wenn es anders geschieht, wie du es dir vorstellst. Hat Josef sich seinen Weg als Verheißungsträger wohl so vorgestellt? Hat er sich vorgestellt, dass sein Weg so ging? Ich glaube eigentlich nicht. So wie Josefs Leben war, als Liebling, als Überflieger, glaube ich eher, dass Josef vielleicht einen ganz anderen Plan in seinem Kopf hatte. Dass er den Plan hatte, dass er vielleicht eine nette Frau aus dem eigenen Volk kennenlernt und heiratet, eine Familie gründet. Dass er dann Karriere macht, indem er eingesetzt wird, über andere irgendwie zu stehen, über andere zu herrschen. Aber dass sein Weg so aussehen wird, wie es war, glaube ich eigentlich nicht, dass er sich das vorgestellt hat. Und Gott hat was Gutes draus gemacht. Und er hat's anders gemacht, wie man sich das vielleicht vorstellt, wenn man mit so einer großen Verheißung, mit so großen Hoffnungen, mit so großen Träumen unterwegs ist. Und vielleicht hast du das auch, dass du so einen bestimmten Plan, bestimmte Vorstellungen in deinem Leben hast, wie dein Leben aussehen soll. Ich denke, so ganz typische Bereiche sind ja irgendwie, dass man sich beruflich vorstellt: Hey, ich studiere jetzt das und dann will ich in meinem Lieblingsunternehmen angestellt werden und dann werde ich die Karriereleiter nach oben klettern. Oder im privaten Bereich tatsächlich diese Vorstellung von: Ja, mit 16, da lerne ich meinen Freund kennen, mit 20 verloben wir uns, mit 22 ist die Hochzeit, mit 25 kommt das erste Kind, mit 27 das zweite oder wie auch immer. Das sind so Vorstellungen von unserem Leben. Und ganz ehrlich, ich hatte das auch. Ich hatte auch Vorstellungen von meinem Leben, wie es aussieht. Und ich dachte, dass ich mit 25 schon lange verheiratet bin. Jetzt habe ich mit, wie alt war ich letztes Jahr? 32 geheiratet. Das sind so Sachen, so Situationen, und da stehen wir mittendrin und wir merken, der Plan, den wir haben, der funktioniert irgendwie nicht. Und wir haben es auch nicht in der Hand. Und dann sind wir enttäuscht von Gott, weil sich Dinge nicht so erfüllen, wie ich das will, wie ich mir das vorstelle und wie ich es auch als gut empfinde. Und ich glaube, das ist eine Frage des Vertrauens, in solchen Situationen, in solchen Tiefpunkten des Lebens an Gott festzuhalten. Und ich glaube, Gottes Wege sind oft anders als unsere Wege. Er führt uns anders, wie wir uns das vorstellen. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir denken als Jesus-Nachfolger, wenn wir mit Jesus unterwegs sind und wenn wir mit ihm gehen, dann läuft alles glatt und dann wird uns wie so ein roter Teppich ausgerollt. Und überall, wo wir hingehen, läuft alles wie am Schnürchen. Hey, aber das ist überhaupt nicht so. Weil das, wenn wir mit Gott unterwegs sind oder dass Gott gut ist, heißt eben nicht, dass immer alles glatt läuft. Es heißt nicht, dass ich niemals mit Krankheit zu kämpfen haben werde. Es heißt nicht, dass sich alle meine Liebsten automatisch für Jesus entscheiden. Oder dass alle meine Wünsche erfüllt werden. Und ich kenne Menschen, die haben ihr Leben wirklich radikal vor Gott hingegeben, haben es ihm radikal hingelegt. Und trotzdem sind große Lebensträume, der Wunsch nach Partnerschaft, nicht erfüllt. Und es schmerzt diese Leute. Mich schmerzt es auch, wenn ich sehe, wie hingegeben die sind und dann dieser Wunsch nicht erfüllt ist. Aber mit Gott gehen heißt eben, im Vertrauen zu laufen. Auch durch Täler, auch durch Tiefpunkte. Aber eben mit der Gewissheit, dass Gott führt und dass er alles in der Hand hat. Und ich kann Gott manchmal überhaupt nicht verstehen. Ich kann es nicht, aber ich muss es auch gar nicht. Weil er wird es vielleicht anders machen, wie ich das will, wie ich mir das vorstelle, aber er wird es gut machen. Punkt 3, du kannst Gott vertrauen, er wird sein Wort in Erfüllung bringen, auch wenn es nicht in deinem Leben geschieht, sondern erst mit jemand anderem. Wir haben uns vorhin diese große Linie angeguckt, von Abraham an, mit der Verheißung, die er gekriegt hat. Und wenn ich mir vorstelle, das waren Männer, die waren mit dieser Verheißung, mit dieser Hoffnung, mit diesen Träumen unterwegs. Ich will dich zu einer großen Nation machen. Ich werde dich zahlreich machen wie die Sterne am Himmel. Aber Abraham, Isaak, Jakob, die sind alle gestorben. Die haben diese Erfüllung dieser Verheißung nicht gesehen. Die haben ihr Leben gelegt mit diesem Ausblick, aber sie haben es nicht mit ihren eigenen Augen sehen dürfen. Dann kommt Josef. Klar, bei ihm, wir haben dann, die sind 12 Brüder, das ist schon eine recht große Familie, aber dass die sich als ein großes Volk entwickelt haben, dass die wirklich ins verheißene Land gekommen sind, das hat noch Jahrzehnte, Jahrhunderte gedauert. Auch Josef ist gestorben, ohne die Erfüllung dieser Verheißung zu sehen. Und was meint er, wie schwer das gewesen sein muss? Weil wenn ich jetzt an uns Menschen so denke, dann denke ich, hey, wir wollen doch Ergebnisse sehen. Wir wollen doch Frucht sehen von dem, was wir tun. Wir wollen, dass unsere Träume, unsere Sehnsüchte, wir wollen die in Erfüllung kommen sehen. Aber wie fühlt es sich denn an, wenn ich 80 bin und ich bete seit Jahren, seit Jahrzehnten vielleicht für meine Kinder, für meine Enkelkinder, dass sie zum Glauben finden und es passiert nichts? Wie fühlt es sich denn an, wenn ich seit Jahren darauf hoffe, dass meine Mama, mein Papa, mein Kind aus Alkoholabhängigkeit rauskommt? Wie fühlt es sich an, wenn ich als Missionar in einem Land unterwegs bin und mein Herz brennt für dieses Land und ich sterbe und ich werde von denen vielleicht sogar ermordet, ohne dass sich was bewegt, ohne dass ich was sehen kann? Das fühlt sich unfertig an. Das fühlt sich, wenn wir ganz ehrlich sind, einfach richtig, richtig schlecht an. Richtig unfair an. Und da glaube ich, da ist es gut, sich bewusst zu machen, dass wir genau wie Josef Teil von einer größeren Geschichte sind. Wir sind Teil einer größeren Geschichte. Und es geht darum, dass wir Gott vertrauen, auch wenn es über unser Leben hinausgeht. Auch wenn ich Dinge nicht sehen werde. Und es kann sein, dass Gott manche Dinge in meinem Leben nicht macht. Dass ich Dinge nicht sehe, dass ich Träume nicht in Erfüllung kommen sehe. Aber Gott ist souverän. Er hat das ganze Bild. Und wo wir vielleicht nur unsere Geschichte sehen, unsere Linie, da hat Gott, das sieht Gott die ganze Linie. Er sieht die große Linie, er sieht die große Geschichte. Und deshalb wünsche ich mir, dass wir als Jesus-Nachfolger dastehen und dass wir sagen, Gott, du bist gut und wir vertrauen dir. Komme, was wolle in meinem Leben. Und es soll nicht nach meinen Wünschen gehen, es soll nicht nach meinen Vorstellungen gehen, sondern dein Wille geschehe. Und wir stellen uns dir zur Verfügung. Wisst ihr noch meine Geschichte, die ich euch am Anfang erzählt habe, meine Bewerbungsmisere, dass keiner mich haben wollte? Ich habe im Nachhinein so sehr Gottes Handschrift da drin erkannt. Ich habe so sehr gemerkt, wie Gott mich in dem Ganzen geführt hat. Ich hatte nämlich vergessen damals, dass ich ein Jahr vorher auf einem Missionsansatz war. Und auf diesem Missionsansatz wurde eine Jüngerschaftsschule vorgestellt. Und ich weiß noch, wie ich in diesem Raum saß mit den ganzen anderen Teilnehmern. Diese Jüngerschaftsschule wurde vorgestellt. Und in meinem Herzen wusste ich sofort, da will ich hin. Das ist mein Platz. Und ich habe das so gespürt. Ich hatte Herzklopfen und es war für mich so ein, oh, da will ich hin. Und ich hatte meine Bewerbungen schon geschrieben. Ich hatte meine Bewerbungen schon weggeschickt. Und deswegen habe ich zu Gott gesagt in dem Moment, habe ich gesagt, hey Gott, wenn alle meine Bewerbungen nichts werden, wenn mich keiner haben will, dann gehe ich auf diese Schule. Und ich habe das gesagt, und ich habe es in dem Moment auch tatsächlich so gemeint. Aber ich bin heimgefahren von dem Missionseinsatz und ich habe es einfach vergessen. Und dann kamen meine ganzen Bewerbungen, alle Absagen, dieser ganze Schmerz, dieses ganze Schwierige für mich. Und im Endeffekt, eine lange Geschichte, war ich auf dieser Jüngerschaftsschule. Hey, es war genau richtig. Es war genau richtig, wie Gott mich da geführt hat. Und ich hatte mir einfach vorgestellt, dass Gott mich anders führt. Dass er mir eben ganz klar sagt, wo er mich haben will. Dass er vielleicht das segnet, was ich tue. Und dass alles glatt läuft. Und dann musste ich erkennen, dass ich sage, Gott hat mich geführt. Aber es war nicht kein glatter Weg, sondern dieser Weg war für mich mit Schmerzen verbunden. Mit vielen Tränen damals. Aber Gott hat mich geführt. Und für mich war dann mit die größte Bestätigung eigentlich dafür, war, dass ich ein Jahr später, nachdem ich von der Jüngerschaftsschule wieder kam, hatte ich mich wieder beworben für ein duales Studium, wieder genau für die gleiche Richtung. Keine Ahnung, was mich da geritten hat, das war irgendwie, ja. Auf jeden Fall habe ich mich wieder beworben. Und für mich war das so ein krasses Erlebnis, dass ich mich beworben habe. Ich habe eine Bewerbung weggeschickt. Ich wurde zum Bewerbungsgespräch eingeladen und ich habe am selben Tag eine Zusage bekommen. Und es war für mich eine Riesenbestätigung, dass dieses Ganze, was ich im Jahr vorher mitmachen musste, an Bewerbungsmarathon und Absagen, dass da wirklich Gott seine Finger mit im Spiel hatte und dass er mich geführt hat. In Jesaja 55, die Verse 8 und 9, da heißt es, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ich glaube, wir müssen Vertrauen lernen und es kostet uns vielleicht was, weil vielleicht fühlen wir uns manchmal übersehen von Gott. Wir sehen seine Führung nicht, wir sitzen in diesen Tiefpunkten unseres Lebens. Die Gefängnismauern um uns, die Linie zeigt nach unten. Und da sitzen wir drin und dann kostet uns Vertrauen was. Wir sehen vielleicht manchmal nichts von seiner Führung. Vielleicht läuft manchmal Dinge komplett anders, wie ich mir das selber vorstelle. Und ich glaube, dass solche Zeiten prädestiniert dafür sind, dass wir entweder zu Gott hinrennen oder dass wir von Gott wegrennen. Ich glaube, solche Zeiten sind prädestiniert dafür, dass sie uns von Gott distanzieren, weil ich mich hinstelle und sage, Gott, das ist unfair. Warum haben alle meine Freundinnen einen Partner? Warum sind alle verheiratet und bauen ihr Haus, nur ich nicht? Gott, das ist unfair, dass ich keine Zusagen kriege in meiner Bewerbung. Gott, das ist unfair, dass sich meine Kinder noch nicht bekehrt haben. Und dann werden wir enttäuscht von Gott und wir rennen weg von ihm. Wir distanzieren uns von ihm. Und die andere Möglichkeit ist eben zu sagen, hey, ich renne hin zu Gott. Und solche Zeiten können uns richtig tief in seine Arme werfen. Und wir rennen hin zu Gott, weil wir sagen, Gott, du bist meine einzige Zuflucht, du bist der Einzige, den ich noch habe, meine einzige Hoffnung, der Einzige, an den ich mich klammern will. Und meine Erfahrung ist wirklich, dass es diese Tiefen und diese Täler des Lebens sind, die uns näher zu Gott bringen, die unsere Wurzeln tief werden lassen, die unseren Glauben stärken. Wenn wir uns entscheiden, nicht wegzurennen von Gott, sondern hin zu ihm. Hin zu ihm, auch wenn wir ihn nicht verstehen, auch wenn manches total unlogisch ist und unfair scheint. Aber sagen, Gott, ich vertraue dir und ich renne in deine Arme. Hey, ich wünsche mir, dass wir auf dieser zweiten Seite hier sind, dass wir hinrennen zu Gott. Aber das ist eine Entscheidung, die jeder von uns selber treffen muss. Und es ist eine Entscheidung, die ich niemand abnehmen kann, in welche Richtung er läuft. Es ist unsere Entscheidung, es ist deine Entscheidung, für welche Richtung du dich entscheidest. Aber was ich weiß, ist, dass Gott dasteht mit offenen Armen und uns einlädt, zu ihm zu rennen. Er lädt uns ein, zu ihm zu rennen. Hey, ich will dich, ich will uns heute Morgen einladen. Wenn wir jetzt gleich dieses noch ein Lied anhören, dann nimm dir ganz persönlich Zeit, dann nochmal drüber nachzudenken, zu überlegen, wo sind vielleicht Punkte in meinem Leben, wo sind solche Situationen, wo ich in meinem Gefängnis sitze, wo sind Situationen, wo ich mich verlassen fühle von Mensch und vielleicht auch von Gott, wo sind Sachen, die ich unfair finde. Und dann lade ich dich ein, diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich distanziere mich nicht von Gott, sondern ich renne hin zu Gott. Weil die Einladung von Gott steht und er sagt, renn zu mir. Und ich lade uns jetzt ein, in dieses Lied reinzugehen und einfach, dass ihr das ganz persönlich für euch nochmal heute Morgen entscheidet und für euch festmacht. Amen.
In my mind.